ARD.
In Hamburg war man aufgeklärter. In Stuttgart hat man mir gesagt, jo, was ist denn da der Unterschied? Also da hatten sie mir meine Wohnung angeboten, die war in so einem Puffhaus. Und ich fand das so merkwürdig, lauter kleine Apartments, sehr teuer, aber in der Nähe vom Theater, und darum hatte ich die besichtigt. Dann bin ich zur Vermittlung zurück und habe gesagt, irgendwas an dem Haus ist schon merkwürdig, mit lauter junge Frauen. Wieso können die alle die Miete bezahlen? Weil ich war so stolz, was ich am Stuttgarter Theater schon verdiente. Und da sagten die, ja, wir dachten, das wäre für sie die richtige Umgebung als Schauspielerin.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben, was sie in dieser Stadt schon erlebt haben. Ich bin Ilka Steinhausen und heute ist unser Gast Mechthild Großmann. Die Stimme aus dem Münsteraner Tatort als kettenrauchende Staatsanwältin Wilhelmine Klemm. Ganz herzlich willkommen, Mechthild Großmann.
Hallo, Tag.
Mechthild, du bist Fernsehschauspielerin, vielmehr aber noch Theaterschauspielerin, liest Hörbücher, hast eine Tanzausbildung. Die Menschen erkennen dich an deiner markanten Stimme, zum Beispiel im Supermarkt oder im Restaurant. Ja. Wie ist das? Sind die perplex oder sagen die, sind sie nicht die Frau Klemm?
Ah ja, das ist eine sehr gemischte Sache. Erstmal schönen Dank an alle, die einen erkennen und einem was Liebes sagen wollen. Aber ich muss als Person auch sagen, in den letzten Jahren, wir machen das ja schon 22 Jahre, diesen Tatort, ist das teilweise sehr aggressiv geworden, nicht? Also Menschen halten einen fest um, also einer hält dich fest und der Mann fotografiert dich. Oder Leute touchen dich an, manche auch im Gesicht und sagen, das sind sie doch.
Das passiert Ihnen in Hamburg.
Das passiert Ihnen auch in Hamburg. Und ich will an der Stelle mal was sagen. Ich war mit der tollen Schauspielerin Hannelore Hoger, mit der ich ein wenig befreundet bin, mal zusammen ein paar Tage in Urlaub und es war jetzt nicht in Hamburg, aber wir sind von hier dorthin, dort waren nur Deutsche, wir wollten ein bisschen Text vorbereiten, irgendwo in Spanien. Und das war so aggressiv, dass wir in diesem Hotel, wo fast nur Deutsche waren, dass wir nicht in die Bar gingen, dass wir uns nicht mit denen unterhielten, ich bin nur noch auf dem Balkon geblieben. Es war richtig, Hannelore Hoger bekam dann einen sehr bösen Brief, anonym, was wir uns eigentlich dächten, wer wir seien. Und wir wollten einfach eine Woche Urlaub machen und dabei Texte vorbereiten.
Aber manchmal haben sie auch schöne Begegnungen.
Manchmal auch schöne, aber ich muss sagen, darum habe ich gesagt, herzlichen Dank, und man fühlt sich auch toll, wenn die Leute das toll finden, und Hannelore ganz auch. Aber manchmal ist es übergriffig.
Aber trotzdem ist es ja beeindruckend, wie klein eigentlich die Rolle im Tatort ist.
Sehr
da
klein.
Sagst du ja manchmal einfach nur, gut gemacht, Thiel.
Ja.
Und so viele Menschen erkennen dich.
Also das ist an sich eine, im Englischen heißt es ja Supporting Part Nebenrolle, was viel schöner ist. Ne? Ich habe damit kein Problem, aber das ist natürlich eine sehr, sehr kleine Rolle. Und vielleicht, weil ich auch nicht so, ja, weiß ich nicht, warum die auffällt. Das ist halt so.
War denn deine Stimme schon immer so tief?
Fast. Auch als Kind, und da war das nicht unbedingt witzig.
Und deine Brüder auch?
Meine Brüder sind ja keine Frauen und die hatten
wohl
ganz normale Stimmen und Stimmbruch. Aber ich hatte schon als Kind eine relativ sehr tiefe Stimme, ja.
Und gab es dann auch mal Rollen, die du deswegen nicht bekommen hast wahrscheinlich?
Viele.
Welche zum Beispiel?
Ganz viele. Weil als ich am Theater dann anfing, da war ich noch sehr jung, mein Vater, damals wurde man erst mit 21 Majorin, ne? Und mein Vater musste meinen ersten festen Vertrag in Bremen unterschreiben, weil ich erst 2 Monate später 21 wurde. Und ich war sehr dünn und ja, so groß wie heute und hatte diese Stimme. Und dafür gab es nicht viele Rollen. Und ich war Anfängerin, ich wurde manchmal so reingepropft, so wenn ein Junge was spielen musste, dann habe ich natürlich alle, wie soll man es sagen, Noten rauf und rauf runter gespielt, logisch. Und alles, was merkwürdig war. Also alles, wenn einer auftrat, der irgendwie merkwürdig war. Weil diese ganzen jungen Mädchenrollen, wie die Luise und Gretchen, ich habe nichts von denen gespielt. Was man ja an sich doch braucht, auch um. Ne? Und damals gab es noch Fächer, heute gibt es was nicht mehr, aber damals gab es das noch. Und ich war jugendliche Salondame und Charakterspielerin, was immer das heißt.
Aber du bist ja trotzdem dabei geblieben, und zwar bis heute.
Ja, es gab sicher Zeiten, wo ich daran gedacht habe, das nicht zu tun. Aber nein, nein, es ist, ich sage auch heute, es ist ein großes Glück für mich gewesen, dass ich mich durchgesetzt habe, diesen Beruf zu ergreifen.
Du lebst ja schon viele Jahre in Hamburg. Daher wollen wir zu Beginn gerne eine kleine 040-Runde spielen. Was ist Hamburg für dich?
Es hat was Heimatliches, aber erst für mich als Erwachsene. Also es hat nicht so ein Heimatgefühl, sondern so ein... Ich habe hier gelebt als Teenager, ja, also oder Teenager, als ich auf der Schauspielschule war, 3 Jahre. Und danach war ich öfter zu Besuch und so und habe hier auch mal gespielt, wenn wir mit der Pina Bausch hier waren oder so. Aber an sich nicht. Ich war immer in Deutschland, in der Republik unterwegs, ja.
Und gibt es denn trotzdem so einen Platz in Hamburg, der dir ganz besonders lieb ist?
Ja, ich mag die Alster sehr gerne. Ich wohne auch in Uhlenhorst und nicht weit von ihr entfernt. Und egal wie faul ich bin, meistens gehe ich mal hin, egal bei welchem Wetter.
Gibt es denn etwas in Hamburg, was du gerne mal machen würdest, wo du gern mal hingehen würdest, wo du noch nie warst?
Das weiß ich nicht. Also ich habe immer so Erinnerungen, jetzt auch, weil ich da am St. Pauli gespielt habe, war ich auf St. Pauli, wo ich als 19-Jährige fast jeden Abend war. Die Läden gibt's alle gar nicht mehr. Das Grünspan gibt's noch, aber viele der Läden, die ich kannte, gibt's da gar nicht mehr. Und auf einmal sind viele, viele Erinnerungen gekommen. Das war früher anders, der Kiez, auch wenn man jetzt so drüber geht, ne, mit der Reeperbahn und die Seitenstraßen. In den 60ern war das alles noch so ein bisschen schmuddeliger und verboten alles irgendwie. Das hatte was Verbotenes, weil, ne, als irgendeiner Bekannter meiner Eltern den erzählt hat, er hat mich auf der Reeperbahn gesehen. Da dachten meine Eltern gleich, du lieber Gott, ne. Was ist da passiert? Dass man da auch ins Grünspan gehen konnte, wussten die ja nicht. Ne? So, das war, Reeperbahn stand für sündige Meile. Und es hatte auch so etwas, es war ganz anders als heute.
Also jetzt warst du ja gerade am St. Pauli Theater, ja, und warst, ja, dann mal wieder auf der Reeperbahn.
Ja, und bin dann auch manchmal so ein bisschen rumgelaufen. Das war, habe ich gedacht, Gott, ja, hier gab es so einen Imbiss und hier war das Sahara, das gibt's schon lange nicht mehr, und das Top Ten und der Star Club war da hinten drin und so. Ja, ich meine, ich wohne jetzt schon wieder über 20 Jahre in Hamburg, aber ich bin nie hingegangen gucken. Also ich war selten auf dem Kiez.
Aber wie war denn das damals? Wie war das Leben, wenn du auf der Reeperbahn warst?
Ja, wir sind abends, ja, die Studenten fingen an, 68 so die Reeperbahn zu erobern. Ne? Da gingen dann eben nicht nur Familienväter hin, die irgendwie in Puff wollten, oder so Besucher, die nach Hamburg kamen und jetzt noch auf die Reeperbahn wollen und so. Sondern dann kamen auch die Studenten und dann wurde in einigen Lokalen, wo viele Schwarze verkehrten, auch eine andere Musik gemacht. Und auf einmal wurde das Grünspan gegründet. Das war damals der erste Laden dieser Art, wo auch diese Filme an der Wand waren und es diese Musik gab. Und das war ja sehr studentisch. Ja, und nachts sind wir über den Kiez gezogen und haben Pommes frites gegessen und sind ins Kino gegangen, noch bis morgens um 4 oder so. Was man als Student so macht, ja.
Und du kamst aus Münster?
Nee, ich kam aus Bremen.
Aber ursprünglich kommst du aus Münster?
Ja, aber ich war in Bremen zur Schule gegangen. Wunderbar. Aber ich war auch von Bremen aus mal in Hamburg. Mein Vater, als ich Kind war, ist mit mir zu Hagenbeck gegangen. Also es gab immer Berührungen mit Hamburg.
Wir haben ein kleines Spiel, das heißt Alster oder Elbe. Mm-mm. Und deswegen frage ich mich, hast du gerade schon angedeutet, Alster oder Elbe? Das ist die Alster, haben wir gerade schon gehört. Und ist es Lapskaus oder das Fischbrötchen?
Also beides keine Lieblingsspeisen, muss ich gestehen.
Franzbrötchen?
Franzbrötchen ist okay.
Fahrrad, Auto oder HVV?
Fahrrad.
Cinemax oder Abaton?
Aber dort aus guter alter Gewohnheit. Und was hast du gab's damals auch schon.
Und was hast du zuletzt gesehen? Kannst du
ich war jetzt lange nicht mehr im Kino. Stimmt, ich war lange nicht mehr da.
Schauspielhaus oder Hamburger Staatsoper?
Ja, ich war auch in den letzten Jahren ein paar Mal in der Staatsoper. Ja, ich meine, ich arbeite selber so viel am Theater. Ich habe abends nicht so oft Zeit. Aber wenn ich nach Hause komme, also nach Hamburg, dann ist mein erster Weg nicht gleich wieder in ein anderes Theater, ne? Aber so, wenn Freunde spielen am Schauspielhaus oder am Thalia, gehe ich gerne. Aber ich gehe auch gerne, wenn ich weiß, dieser Regisseur hat, weiß ich, Jan Bosser hat jetzt das und das an der Staatsoper gemacht, dann schaue ich mir das auch an. Das ist schwierig, aber ich finde die Staatsoper schon sehr toll, muss ich sagen.
Und ansonsten bist du in Uhlenhorst zu Hause. Ist das so dein Kiez, in dem du unterwegs bist? Und was machst du dann abends, wenn du nicht am Theater bist?
Ich bin zu Hause, weil ich das nie bin. Also ich habe wirklich jahrelang, auch jetzt vor Corona, habe ich in Frankfurt gearbeitet und habe in Hamburg gewohnt. Das heißt, ich habe 8 Wochen Proben, eine kleine Wohnung in Frankfurt bekommen, also ein Zimmer-Apartment, ne, für 8 Wochen Proben. Und dann zur Vorstellung kriege ich nur Hotelübernachtung, ne. Und dann bin ich 3-4 Mal im Monat von Hamburg nach Frankfurt gefahren und habe dort gespielt, weil dort die schöneren Rollenangebote waren, sag ich mal. Und dann bin ich, wenn ich nach Hamburg komme, zu Hause. Dann gehe ich erstmal gar nicht weg. Dann bin ich in meiner schönen Wohnung mit einem kleinen Garten dran in Uhlenhorst und ich muss sagen, ich bin jemand, der dann gerne zu Hause ist und auch was kocht und Freunde einlädt. Also ich bin nicht so außerhäusig so viel.
Aber so beim Edeka trifft man sich denn schon mal?
Ja, sicher. Ich gehe da immer, meine ganzen Läden drumherum kennen mich seit 25 Jahren. Ja, mein Blumenladen, mein Edeka, mein türkischer, sehr toller Gemüsehändler, meine Apotheke. Es ist alles Hofweg, Papenhuder Straße, so die Ecke.
Wunderbar. Jetzt würde ich ganz gerne mal ganz weit zurückgehen. Du bist ja in Münster aufgewachsen. Ich habe gelesen, mit 3 Brüdern.
Ja.
Wie war das, als du gesagt hast, du willst Schauspielerin werden? Ja, das
fanden die alle furchtbar. Die waren auch älter und hatten so das Gefühl, ja, meine Eltern haben gesagt, das wollen wir nicht. Und dann haben sie die Jungs gefragt und die waren teilweise schon auf der Uni. Und ich sagte, du musst jetzt so einen Scheiß machen und so. Nee, die waren alle dagegen. Aber ich meine...
Hast dich durchgesetzt.
Ja, scheinbar, ja.
Aber das war ja dann, damals stelle ich mir ganz schön schwierig vor, sich durchzusetzen, wenn die Eltern das nicht wollen. Da muss man ja schon einen eigenen Kopf haben.
Ja, das war auch in der Zeit so, wenn man sagte, man wird Schauspielerin. So in den 60er Jahren, Leute, die keine Künstler kannten oder nicht am Theater waren. Meine Eltern hatten ein Abo irgendwie für Operette oder so, aber die hatten sonst keinen Bezug zum Theater. Das war schon, ja, Schauspieler. In Hamburg war man aufgeklärter. In Stuttgart hat man mir gesagt, jo, was ist denn da der Unterschied? Also, da hatten sie mir meine Wohnung angeboten, die war in so einem Puffhaus. Und ich fand das so merkwürdig. Lauter kleine Apartments, sehr teuer, aber in der Nähe vom Theater. Und darum hatte ich die besichtigt. Dann bin ich zur Vermittlung zurück und habe gesagt, irgendwas an dem Haus ist schon merkwürdig. Mit lauter junge Frauen. Wieso können die alle die Miete bezahlen? Weil ich war so stolz, was ich am Stuttgarter Theater schon verdiente. Und da sagten die, ja, wir dachten, das wäre für sie die richtige Umgebung als Schauspielerin.
Das ist wegen der Stimme?
Nein, die vielleicht auch nicht. Das spielt alles, diese ganze Zeit, der 50er und 60er Jahre war wirklich eine bleierne Zeit mit sehr starken Gesetzen. Vor allen Dingen für Frauen natürlich noch viel mehr als für Männer, ne? Ist klar.
Und dann irgendwann hattest du eine sehr wichtige Begegnung mit der weltberühmten Pina Bausch.
Ja.
Wie war das erste Zusammentreffen? Wie ist es dazu gekommen?
Da saß immer so eine Frau in Wuppertal in der Kantine. Ich spielte da als Gast im Schauspiel. Bei Herrn Striebeck, der extra gekommen war, um Kabale und Liebe zu machen, der war hier am Thalia Theater, Peter Striebeck, und machte Inszenierungen in so. Und der hat Kabale und Liebe gemacht und ich habe die Lady gespielt, da im Wuppertaler Schauspielhaus. Und ja, habe immer so eine merkwürdige Frau gesehen. Damals gab es noch nicht viele Regisseurinnen, 1975. Und dann fragst du dich, was macht eine Frau in dem Alter? Nach Ballett sah die ja nicht aus. Was macht die da? Ist die Dramaturgin oder ne, bis sie mich ansprach und sagte, sie sei Pina Bausch und würde hier das Ballett machen. Und sie suchte Sänger. Und ich sagte, das ist interessant, ich singe nicht und so. Und dann hat sie mich aber überredet zu kommen. Und dann habe ich bei ihr was gesungen. Und das war dann mein erstes Gastspiel bei ihr, wo ich das erste Mal mit einem Riesenorchester dann in der Oper singen musste. Und ich tue das wirklich nur, wenn ich geschlagen werde. Also singen mache ich nicht gerne. Aber es war die erste Arbeit mit Pina Bausch. Und ich wusste ja nicht, dass ich 34 Jahre bei ihr bleiben würde.
Das ist eine sehr, sehr lange Zeit.
Meine längste Ehe, ja.
Aber wie war das, durch was war das charakterisiert, diese Zeit?
Sie suchte wirklich zwei Schauspielerinnen, drei Schauspielerinnen, die singen konnten. Und die wurden als Gast geholt. Und das war einer ihrer ersten so Erfolgsstücke, der Brecht-Weil-Abend. Damit ging man schon nach Wien oder hatte Gastspiele so, nicht wie später auf der ganzen Welt, aber so Nordfrankreich, so. Und ich war dann am Schauspielhaus Bochum engagiert als Schauspielerin und kriegte immer frei, wenn Pina mich brauchte. Und irgendwann gab es eine Co-Produktion mit dem Schauspiel Bochum und Pina Bausch. Und danach hat sie mich gefragt, ob ich in ihre Kompanie kommen möchte.
Aber offensichtlich konntest du ja singen, sonst hätte sie sich ja vielleicht nicht für dich entschieden.
Ja, ich glaube, das war was anderes, für was sie sich da entschieden hat. Das war, wir haben ja viele, viele Stücke dann gemeinsam gemacht. Und ja, es war eine große Zuwendung zu mir. Hatte ich auch noch nie in der Art, obwohl ich schon 8 Jahre am Theater war, also... Sie war halt schon eine sehr besondere Person. Und sie hatte alle Zeit der Welt, wenn sie dir zuguckte. Und eine Geduld wie, also weiß ich nicht. Und sie wartete so lange, bis was kam, was sie mochte.
Ich habe mal gelesen, ihr habt wahnsinnig viel gearbeitet in dieser Zeit.
Ja, nur. Nonstop. Also wenn ich an Pina denke, die kriege ich auch immer gleich Rückenschmerzen. Weil das ist, wenn man so eine Musik hört aus unseren Stücken. Wir haben wirklich immer gearbeitet. Also selbst sonntags rief sie mich an und sagte, du, jetzt hätte man Zeit, das mal zu bereden. Kannst du kommen? Und es war immer so.
Aber hattest du nicht zu Anfang auch da gewohnt bei ihr?
Ich habe auch bei ihr privat eine Weile gewohnt, ja. Also wenn ich als Gast kam dann für eine Vorstellung und so. Ja, nein, wir waren, kann man sagen, aber Pina hatte mit jedem Mitglied der ihrer Kompanie irgendwie eine Herzblutgeschichte. Also es war ich nicht alleine.
Ja, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Du hast danach in unzähligen Rollen gespielt an Theatern. Kafka, Brecht, du hast Wer hat Angst vor Virginia Woolf, Die Fledermaus, Der Besuch der alten Dame, das kann ich mir persönlich jetzt sehr, sehr gut vorstellen, wie das gewesen ist. War da eine Rolle dabei, die so deine Rolle war? Die du am liebsten gespielt hast?
Ganz ehrlich, so eine Rolle, man sieht das so von außen, so eine Rolle. Aber wenn man arbeitet, ist es viel wichtiger, mit wem man arbeitet. Was nämlich dieser Mensch aus dieser Rolle macht. Ich habe zum Beispiel nie mit Zadek gearbeitet, leider, weil ich seine Inszenierung sehr toll fand. Aber er mich wohl nicht toll fand. Ich war ja bei ihm am Theater in Bochum, er hätte mich ja besetzen können. Aber er arbeitete auch immer so mit seinen Leuten, ne, mit denen er Jahre gearbeitet hat. Das ist ja dann so am Theater. Da ja Pina nicht so konventionelle Stücke machte, aber die Rollen, die ich bei ihr spielte, die entwickelten sich. Und da war ich auch mitverantwortlich, wohin sich das entwickelte, wenn wir zum Beispiel so ein Thema wie Macbeth bearbeiteten, ne? Es war sicher nicht die beste Macbeth-Inszenierung, aber ich habe mich als Frau, Macbeth sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, in dieser Produktion so gefühlt wie in einer großen klassischen Rolle. Obwohl es das sicher nicht war. Das hat einfach was damit zu tun, mit wem man arbeitet und wie gut so eine... Ich habe nicht so jetzt, dass ich sage, ja, ich will unbedingt... weiß ich, diese oder jene Rolle spielen, sondern man will mit guten Mitspielern und einem guten Regisseur ein Thema machen. Und da ist die Rolle selber nicht so entscheidend. Ich spiele eh immer die Bösen. Also ich muss mir da gar nichts aussuchen. Das hat sicher was mit der Stimme zu tun. Aber das ist ja so. Ich habe auch mal beim Fernsehen, ich habe mich auch nie viel beim Fernsehen beworben. Ich kriege auch nicht so viel Fernsehangebote. Also zum Beispiel so eine Vorabendserie, ne? Wenn ich da jetzt auftrete und so freundlich ich könnte sagen würde, der Tee steht auf dem Tisch, würde jeder glauben, der ist vergiftet. Ich kann nicht so einzelne nette Frauen spielen, die harmlos in eine Küche kommen. Das glaubt man nicht. Man denkt immer, also ich passe auch, glaube ich, nicht ins Fernsehen.
Außer in den Tatort.
Nein, das ist, vielleicht fällt es auch deshalb auf. Also ich passe da nicht so rein, glaube ich.
Und wenn du jetzt sagst, so Macbeth war so eine der Rollen, die du wunderbar fandst für dich, ja. Gibt es denn trotzdem eine Rolle, die du unglaublich gerne mal gespielt hättest, aber nicht gespielt hast?
Kann ich auch wieder nur so eine Antwort geben. Wäre unheimlich nett gewesen, wenn Orson Welles mich für einen großen Film gefragt hätte, möglichst wenn er Shakespeare verfilmt hätte. Hätte ich sehr gerne gemacht, ja. Aber die Rolle wäre mir wurscht gewesen. Aber Shakespeare und Orson Welles wäre schon sehr schön gewesen.
Ich würde gerne mal fragen, wie das denn so läuft, wenn du eine Rolle kriegst. Das ist ja auch unglaublich viel Text, den man sich merken muss. Gehst du dann an die Alster und spazierst und lernst auswendig? Oder wie ist so ein Prozess, in eine Rolle reinzuwachsen?
Das ist sehr verschieden. Es kommt natürlich auf die wie viel Proben man hat oder so. Ich lerne Texte an sich nur an, weil wenn man sie lernt, dann gibt man ihnen auch schon ganz lernt, dann gibt man ihnen schon so eine Bedeutung. Wenn man sie aber nur so anlernt, dass man so mit Buch in der Hand im Grunde schon so anfangen kann zu probieren, dann entdeckt man vielleicht noch Sachen, die man, wenn man einfach Text gelernt hat, übersieht. Ne? Also es ist keine Faulheit, sondern es ist, ich möchte das noch nicht dicht machen. Und eine Art auswendig lernen, gibt man jedem Wort schon eine Wertung. Oder wie spricht man den Satz? Ne, das kann man also ja nicht wertfrei machen.
Also es wird noch entwickelt und ja. Du stellst dich noch auf die anderen,
wenn man
so will.
Und dann lerne ich das schon, ich gehe da nicht an die Alster. Also ich sitze zu Hause am Schreibtisch und ich... Jetzt im Alter, muss ich sagen, dauert alles, gerade was das angeht, ein bisschen länger. Und jetzt neulich hatte ich eine sehr große, sehr viel Text. Oh je. Und es ist an die Grenzen gegangen. Ich habe wirklich nichts anderes gemacht, wenn ich nicht im Theater proben war, außer Text gelernt. Weil es waren mehrere längere Monologe, ja.
Aber zur Not gibt's dann ja noch diese Flöse.
Ja. Ich meine, wenn man jetzt gerade einen Monolog hält und dann entsteht eine merkwürdige Pause und dann hört man von der Seite, dass da jemand immer was reinruft, das ist schon nicht optimal.
War besser als Leere.
Also ich neige dazu, dann selber zu dichten, anstatt darauf zu hören und eine Pause. Und das ist sehr verschieden, es kommt auf den Moment an und auch auf das Stück an. Das kann man. Aber Text lernen ist schon... Vor allen Dingen jetzt, wo ich über 70 bin, ja, es ist anstrengend. Oder das zu behalten. Manchmal habe ich den ganzen Abend gelernt, morgens wache ich auf und kann keinen Satz und weiß nicht warum. Und dann kann man nur weiterlernen.
Wir haben dir ja vorher einen Fragebogen geschickt und haben gefragt, was für eine Macke hast du eigentlich? Und da hast du geschrieben, dass du Respekt vor sehr vielen Situationen hast und es dir dann schwerfällt, damit umzugehen.
Ja, Angst auch.
So wollte ich es jetzt nicht
Angst ausdrücken. Und Respekt, also Respekt ist freundlicher ausgedrückt, ja. Nee, aber das ist Respekt, weil man nicht weiß, was... Also ich bin jetzt an die St. Pauli Theater, wo ich öfter mal Stücke gesehen habe, wenn ich hier war. Aber auch lange Zeit nicht, also weil ich viel zu tun hatte. Den Ulrich Waller kenne ich seit vielen Jahren vom Grüßen. Wir haben öfter mal einen Wein zusammen getrunken, wir haben nie zusammen gearbeitet. Er hat mich ein paar Mal bei Pina gesehen, das hat er mir erzählt, damals. Vor 30 Jahren. Und jetzt hat er mir eine Rolle angeboten. Ich meine, der weiß, dass ich hier in Hamburg wohne. Er lädt mich ja immer zu Premieren ein oder so. Und wenn ich da bin, gehe ich auch hin. Aber jetzt kam ich dahin. Ich kannte niemanden in dem Haus. Was ich nicht gewohnt bin. weil wenn ich in Frankfurt arbeite, kenne ich viele, weil ich da oft gearbeitet habe. Auch eine Kantinenfrau und ein Pförtner, also es ist nie ganz fremd für mich. Und in der Kantine kenne ich auch immer Schauspieler, wenn man so lange am Theater ist, begegnet man sich immer irgendwo wieder. Und hier kannte ich wirklich niemanden. Das war schon irre. Ich wusste auch nicht, wo der Bühneneingang war. Also das war ganz, für jemanden, der dann auf die Bühne geht, da dachte ich, oh Gott, und wie sind die? Sind die anders? Sind die netter? Wie läuft der Laden? Ich habe dann schon Respekt. Weil man muss sich ja auch jeden angucken und überlegen, wie man den findet. Und ja, das ist dann neu.
Das stimmt, aber nun hast du so viel Erfahrung, so viele Rollen gespielt, an so vielen Theatern ja auch. Ja,
das nützt einem ja nichts.
Das nützt nichts.
Das ist ja jetzt hier anders, ne? Aber gut, dass ich es gemacht habe. Also ich hatte erst so ein bisschen Angst, auch vor der Größe der Rolle. Also einfach vor der, nicht der Größe der Rolle, der Größe des Textes, wäre besser gesagt. Und die Art des Textes. Und die Resa schreibt ja auch nicht Normalsprache, nicht? Das muss man schon sehr genau lernen. Und sie, weil sie so eine besonders schöne Sprache hat.
Ein anderer Bereich, den du auch noch sehr gerne ausfüllst, sind ja Hörbücher sprechen. Ja. Hast du auch verschiedene Rollen? Was bedeutet das für dich?
Ach, das ist immer schön, weil meistens mache ich das mit Leuten, mit denen ich das schon sehr lange mache. Also es gibt einen, bei dem ich immer Jugendbücher gesprochen habe. Früher kriegte ich keine Jugendbücher, da haben sie wohl gedacht, die Kinder kriegen irgendwie einen Schreck, wenn sie mich hören. Dann habe ich für ein Jugendbuch mal einen Preis gekriegt, da kriegte ich nur noch Jugendbücher. Konnte also verschiedene Tiere immer nachmachen. In einem Stück mal 19 verschiedene, das war nicht einfach. Aber das ist etwas, man liest das und wenn es ein guter Text ist, und davon gehen wir mal aus, sonst muss man das ja nicht machen, weil reich wird man durch sowas auch nicht, dann trifft man den Redakteur oder der das, ne? Und ich habe dann schon vorher, wie sprechen wir das aus, wenn es ausländische Begriffe drin sind, wie ist die Dramaturgie, wenn es ein Krimi ist, möglichst gucken, dass man den Täter nicht verrät anhand der Stimme oder anhand von Haltungen. Also man muss da eine Menge. Und dann habe ich das Ganze, so ein Roman manchmal, so ein Tess Gerritsen-Roman, den habe ich dann 4-5 Mal laut gelesen mit verschiedenen Stimmen, mit Dings. Und dann erst gehe ich ins Studio und mache das auch mit jemandem, der mich kennt und der mich auch besetzt hat damit. Und meist ist es ein schönes Wiedersehen. Und darum sind das oft sehr schöne Arbeiten.
Jetzt muss ich einfach nachfragen, du hast 19 verschiedene Tierstimmen nachgemacht.
Ich weiß gar nicht, was das war. Es war irgendwie, ja, am Schluss war man ganz verzweifelt. Es waren Mäuse und Dings. Es war ein Märchen, ein langes Märchen. Das ist lange her. Aber ja, ich weiß noch, der Redakteur hat mir geschrieben, der Kaufels, mit dem ich auch letztes Jahr noch ein Buch gemacht habe, ein anderes, ein neues Kinderhörbuch oder Jugendhörbuch. Der hat geschrieben, es war so schön, die 19. Tierstimme. Ich habe alles versucht, von Quietschen über Brummen, über was weiß ich. Das ist an sich sehr schön. Also ich mache sowas gerne. Ich habe auch früher am Theater gerne Weihnachtsmärchen gespielt. Den Zauberer Petrosilius Zwackelmann oder so. Das waren tolle Rollen, da kann man so hemmungslos sein.
Ich kann es mir vorstellen.
Ja, wenn man Freude dran hat, ja.
Nun hast du gerade gesagt, das Auswendiglernen fällt einem schwerer. Hast du jemals ans Aufhören gedacht? Ich meine, nun hast du einen Job, den kann man immer machen. Das ist ja das Wunderbare daran.
Naja, also ich würde mal sagen, normalerweise machen Frauen den so bis 40. Ne? Das ist leider so, nicht? Wenn sie ans Theater gucken, da gibt es an jedem Theater, also normalem Stadttheater, eine ältere Frau, die spielt alles zwischen 60 und 90. Und wenn eine größere Rolle kommt, wie Besuch der alten Dame, wird ein Gast geholt, ne? Das habe ich dann auch die Ehre gehabt, da hat sich die Lady in Bochum gar nicht gefreut, ne? Die immer alle Rollen zwischen 60 und 90 spielt. Also es ist, auch noch als Gast geholt zu werden, so ab 60, 70, das ist schon sehr selten, ne? Das ist nicht mehr so, gibt doch gar keine Rollen, gibt ja nicht so viele.
Aber wie kommt das? Also ich meine, selbst auch im Fernsehen hat es sich ja verändert. Moderatorinnen sind jetzt auch älter. Das war ja früher auch anders.
Ja, aber es gibt, was ich immer sage, es gibt zum Beispiel alle Rollen von Inge Meisel gibt es nicht mehr, weil es keine Haushälterinnen mehr gibt. Und weil, oder wenn es sie gibt, dann sind sie kein Main Part. Dann sind sie die alte Mutter, die irgendwie vorbeikommt, oder alte Haushälterinnen gibt es auch nicht mehr. Also es gibt ältere Frauen. Was können die von Beruf sein, also wenn sie die Rolle spielen? Die sind ja auch nicht mehr im Beruf. Eine 67-Jährige ist aus dem Beruf raus.
Aber das hat sich doch auch geändert.
Wie bitte?
Ja, finde ich schon.
Also die, die Männer 67. haben denn Lier, die Frauen nicht. Entschuldigung.
Aber die Frauen...
Das gibt's alles nicht. Gucken sich mal die Klassiker an. Da gibt's eine Frauenrolle drin manchmal. In Räubern eine Frauenrolle, die 25 ist bei Schiller. Es gibt keine Rollen für 75-Jährige. Selbst Besuch der alten Dame war ich älter, als es laut Stück war. Die ist nämlich erst 62. Also ab 70 wird's ganz eng. Ich weiß gar nicht, die Rollen, die ich dann gespielt habe in Frankfurt, da hat der Jan Bosse mir wirklich mehrfach dann sehr schöne Sachen angeboten. Das war der Tod oder so. Das gibt's aber so Rollen für alte Frauen. Gibt's auch bei Shakespeare kaum. Ich habe die Mutter von Richard dem Dritten mal gespielt. Ja, ja. Aber es gibt wenig. Es gibt nicht viel. Das ist nach wie vor. Vor allen Dingen gibt es immer sehr viel mehr Frauen am Theater als Männer. Das ist auch so eine Sache, ne? Also da heißt das, das ist, Moderatorinnen werden jetzt älter, ja, das stimmt. Wird aber auch von allen bemerkt, ne? Dass die noch, die ist ja schon älter, ne? Das ist am Theater, sind schon die Jungen.
Das stimmt.
Braucht man auch von der Kraft her. Das ist nicht ein Beruf für alte Damen.
Ich würde noch mal einmal gerne nach Hamburg zurückkommen.
Ja.
Es gibt zwei Themen, die in diesen Wochen in Hamburg sehr gesprächswertig sind. Das ist einmal die Kühlbrandbrücke. Mhm. Und das zweite ist, steigt der HSV auf, steigt St. Pauli auf?
Das sind zwei Dinge, die mich... Kann ich wirklich nicht viel zu sagen. Ich habe keinen Führerschein, ich fahre nie über die Kühlbrandbrücke. Ich bin nie Auto gefahren, darum interessieren mich solche Sachen nicht so. Und Fußball, ganz ehrlich, ich finde das schön, das sollen auch alle Leute machen. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass es der einzige Sport ist, der nach Nachrichten kommt. Also es ist so ein bisschen so, ne? Fußball ist schon der deutsche Nationalsport. Und ich weiß gar nicht, ob er das ist. Ich glaube, das hat ja viel mit dem Geld zu tun, nicht wahr?
Das hat auf jeden Fall mit dem Geld zu tun. Mhm. Aber auch hier ist es ja so, dass jetzt die Frauenfußballmannschaften auch ein bisschen mehr, möchte ich sagen, in den Fokus rücken. Also
ja.
Sieht man auch schon mal.
Ja, und die kriegen, wenn sie deutsche Meister werden, nicht mehr ein Porzellanservice geschenkt. Das stimmt, das habe ich gehört, das hat sich geändert. Also mir soll man nicht sagen, dass das dass Frauen schon... also ich glaube, das ist immer eine sehr individuelle Haltung, wie viel Rechte man sich nimmt.
Jetzt komme ich nochmal, wenn jetzt diese beiden Themen dich so gar nicht interessieren, komme ich nochmal mit einem anderen Thema. Du bist ja viel unterwegs,
ja.
Fährst auch dann mit der Bahn, kommst
ja.
Am Hauptbahnhof an.
Ja.
Wie findest du den Hauptbahnhof?
Ach, ich fahre ja wirklich seit 40 Jahren Bahn, weil ich immer dahin gefahren bin, wo ich fand, dass ich besser spielen konnte oder so. Aber die letzten Jahre sind schon wirklich hart, selbst für sehr gemütvolle Menschen, nicht? Das ist die, also ich fahre oft bei großen Vorstellungen einen Tag vorher, weil ich die Nerven nicht habe, im Zug zu sitzen mit 2 Stunden Verspätung nachmittags und nicht weiß, ob ich noch pünktlich in die Maske komme. Das ist wirklich bitter geworden. Und alle, weiß ich nicht, guten Vorschläge der Bundesbahn, die verwirren einen irgendwie. Also das ist schon sehr irre, was die da aufführen. Ne? Also auch wenn sie lange Strecken fahren, der Speisewagen ist bestimmt die Batterie ausgefallen, sie können nichts essen, oft sind die Heizungen fallen aus. Es ist, man weiß gar nicht, wo man bei der Bundesbahn anfangen soll. Glaube ich.
Und dann kommt man im Hamburger Hauptbahnhof an und dann ist die Situation am Hamburger Hauptbahnhof drumherum ist ja auch nicht ganz so einfach, ne? Wenn man nach hinten zum Schauspielhaus herausgeht.
Ja, aber ich meine, es nützt auch nichts, wenn man die 2 Seitenstraßen weiterdrängt, ne? Und das ist ja das, was bisher immer passiert ist. Das ist ja keine Lösung. Ich selber habe keine große Angst am Hauptbahnhof. gebe zu, ich gehe zum Taxistand und steige da ein. Aber ich finde es nicht eine gefährliche Situation. Ich finde es einfach eine sehr schwierige Situation für die Menschen, die da ohne Wohnung und ohne Leben und ohne Arbeit irgendwie auf dem Fußboden sitzen. Und dann hat man halt vor ein paar Jahren gesagt, also alles ein bisschen weiter weg, bis sie auf den Steindamm drücken, ne? Da ist nicht so schlimm. Das sind ja keine Lösungen.
Nun haben wir ja noch eine Neuregelung, nämlich die Teillegalisierung von Cannabis. Ja. Ist das etwas, was dich berührt oder sagst du, ist mir wurscht?
Ich weiß nur nicht, wie man das machen will. Das ist dann schon verrückt, ne, dass man sagt, ich habe jetzt bei einem Osterbrunch Freunde gefragt, wo kann man das Zeug denn jetzt kaufen offiziell? Also, wenn sie den Schwarzmarkt lahmlegen wollen und nur noch sauberes Zeug, wo gibt es das denn? Das gibt es nirgends.
Gibt es dann ab Juli in den Clubs? Ne?
In Clubs, ich will aber nicht in Haschisch-Club. Also nein, ich meine, die Frage ist, es ist schon sehr kompliziert gemacht und natürlich werden alle diese Komplikationen, die Leute, also seit den 60er Jahren wird ja nur wirklich viel in Deutschland gekifft. Überall. Und auch andere Dinge genommen. Das ist ja nichts Neues. Das zu legalisieren, ja, und Jugendliche zu schützen, ja, das ist sicher alles schwierig. Aber ich finde, Alkohol so zu, in jedem Film stoßen die Leute mit Sekt an und Alkohol ist eine Droge, die also mindestens so gefährlich ist und auch sehr viel mehr Opfer hat in Deutschland als vom Haschisch oder vom Gras. Ich finde das auch so eine Gerechtigkeit. Also ich finde, vor Alkohol sollte mehr gewarnt werden. Weil ich kenne mehr Menschen, die am Alkohol kaputt gegangen sind. Und das andere, ich finde jede Art von Liberalität und Selbstverantwortung an sich ganz gut. Ob das eine Lösung ist, in meinem Alter macht man das nicht mehr so oft. Also ich brauche das nicht so.
Nun habe ich noch ganz zum Schluss eine Frage. Wenn du Königin von Hamburg wärst, was würdest du einführen? Was würdest du machen? Was sollen Menschen bekommen?
Alle sollen unheimlich gutes, gesundes Essen kriegen, schöne Wohnungen haben und mindestens die Hälfte der Autos abschaffen in Hamburg. Weil ich finde es, dieser Autostaat, wie wir unsere, das kann man, in 50er Jahren hätte man sich nicht vorstellen können, dass jede Straße in Deutschland beidseitig zugepackt ist. Ich wohne in einer kleinen, engen Straße, wenn einer aus meinem Haus ist, ein Altbau, 13 Wohnungen, einen Parkplatz vorm Haus hat, bewegt er sein Auto nicht mehr. Das ist wahr. Ich habe ja nur ein Fahrrad. Ich kann das an Zaun stellen. Das ist nicht so schlimm. Aber diese zugemüllte Stadt, warum man mit Jeeps und SUVs durch Hamburg fahren muss, ich verstehe sowas nicht. Ich finde auch, das gehört verboten. Oder eben so teuer gemacht. Nein, an sich finde ich es, man braucht keine Geländewagen in der Stadt. Und ich finde es sehr rücksichtslos. Also unsere schmalen Straßen, gerade in Uhlenhorst, eine Frau mit dem Kinderwagen kommt nicht vorbei, wenn ein SUV da parkt. Finde es nicht in Ordnung. Und diese Roller sind ja auch nicht nötig, ne? Also ich finde, man sollte irgendwie freundlich miteinander auch im Verkehr umgehen. Ich habe gehört, letztes Jahr sind nochmal 30.000 neue Autoanmeldungen in Hamburg passiert. Das finde ich bedenklich.
Ich setze mich dafür ein, dass du Königin von Hamburg wirst.
Ich will eine ganz große Krone.
Vielen Dank, Mechthild Großmann. Dieses Gespräch und die anderen Folgen von Viel Hamburg, die gibt's auch in der ARD Audiothek zum Nachhören. Wir haben zum Beispiel eine Folge mit Charlie Hübner gehabt, Ditsche, Mary Rose, Fabian Hürzeler. Und am besten abonniert ihr den Podcast, dann verpasst ihr nämlich kein Gespräch mehr. Und natürlich habe ich zum Schluss auch noch eine Podcast-Empfehlung aus der ARD Audiothek. Und das ist dieses Mal Tatort trifft True Crime. Die Hosts Romy Hausmann und Florian Gregorczyk besprechen jeden Sonntag das Thema des Tatorts und ziehen vielen Parallelen zu ähnlichen realen Kriminalfällen. Sie sprechen dort mit Kommissarinnen, Forensikern und Anwältinnen. Das Ganze sehr spannend, also unbedingt mal einschalten. Jeden Sonntag eine neue Folge. Tatort, der True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Florian Gregorczyk in der ARD Audiothek.